Als sich die Dame nach dem Dinner in den Salon zurückzogen, wurde diese Armseligkeit besonders deutlich. Denn die Herren hatten in den Gesprächen immerhin für eine gewisse Vielfalt gesorgt. Es ging um Politik, um das Einhegen von Land und das Zureiten von Pferden. Aber das war nun vorbei und bis der Kaffee gereicht wurde, beschäftigte die Dame nur ein einziges Thema. Nämlich welches ihrer beiden fast gleichaltrigen Kinder größer sei. Harry Dashwood oder Lady Middletons zweiter Sohn William? Wären die Kinder an Ort und Stelle gewesen, hätte sich die Frage mittels sofortiger Vermessung ganz leicht klären lassen. Aber da nur Harry anwesend war, konnten beide Seiten lediglich unbewiesene Behauptungen aufstellen. Und jeder hatte das Recht, ihre Meinung gleichermaßen nachdrücklich zu vertreten und sie wieder und wieder zu äußern, so oft sie wollte. Folgende Parteien hatten sich herausgebildet. Die beiden Mütter, wiewohl jeweils fest überzeugt, dass der eigene Sohn größer war, plädierten aus Höflichkeit für den anderen. Die beiden Großmütter, nicht weniger parteiisch, aber aufrichtiger, äußerten sich ebenso dringend zugunsten des eigenen Nachfahren. Lucy, die der einen Mutter kaum weniger nach dem Mund reden wollte als der anderen, fand beide Jungen bemerkenswert groß für ihr Alter und konnte sich nicht vorstellen, dass auch nur der winzigste Unterschied bestehe. Und auch Miss Steele äußerte sich, noch geschmeidiger und so rasch dies überhaupt möglich war, zugunsten beider. Eleanor, die sich mit ihrer Stellungnahme bereits auf Williams Seite geschlagen und Mrs. Ferrars und Fanny dadurch noch mehr beleidigt hatte, sah keinen Grund, dies durch weitere Äußerungen zu bekräftigen. Und als Marianne nach ihrer Meinung gefragt wurde, stieß sie alle vor den Kopf, indem sie erklärte, sie habe zu dieser Sache keine Meinung, denn sie habe noch nie darüber nachgedacht. Bevor Eleanor aus Norland fortgezogen war, hatte sie für ihre Schwägerin zwei sehr hübsche Kaminfächer bemalt, die soeben aufgezogen und geliefert worden waren und nun deren Londoner Salon zierten. Und als John Dashwood hinter den anderen Herren ins Zimmer trat, fiel sein Blick darauf und erreichte sie übereifrig Colonel Brandon, auf dass dieser sie bewundere. »Die hat meine ältere Schwester gemacht«, sagte er. »Ich könnte mir vorstellen, dass sie Ihnen gefallen. Sie sind doch ein Mann von Geschmack. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal ein Werk aus Ihrer Hand gesehen haben. Sie gilt ganz allgemein als exzellente Zeichnerin.« Der Colonel wies jeglichen Anspruch auf Kennerschaft weit von sich, bewunderte die Kaminfächer aber hingebungsvoll, wie er alles von Miss Dashwood Bemalte bewundert hätte. Und nachdem dies natürlich die Neugier der anderen erregt hatte, wurden sie zur allgemeinen Begutachtung herumgereicht. Vor allem Mrs. Ferrars, die nicht mitbekommen hatte, dass sie Eleanors Werk waren, bat darum, sie ansehen zu dürfen, und nachdem Lady Middleton ihnen durch ihren Beifall ein befriedigendes Zeugnis ausgestellt hatte, zeigte Fanny sie ihrer Mutter und teilte ihr vorsorglich mit, sie seien von Miss Dashwood angefertigt worden.
»Hm«, sagte Mrs. Ferrars, »sehr hübsch.«
Und ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen, gab sie sie ihrer Tochter zurück. Fanny dachte möglicherweise einen Moment lang, dies sei nun doch etwas rüde von ihrer Mutter gewesen, denn sie errötete leicht und sagte, »Sind Sie nicht hübsch, Ma'am?« Aber dann übermannte sie offenbar die Angst, zu höflich, zu ermutigend gewesen zu sein, und sie fügte sofort hinzu, »Finden Sie nicht, dass Sie ein wenig an Miss Mortons Malstil erinnern, Ma'am? Denn die malt ja ganz bezaubernd. Wie wunderschön ihre letzte Landschaft geworden ist.«
»Wirklich wunderschön, aber ihr gelingt auch alles.«
Das konnte Marianne nicht hinnehmen. Sie war ohnehin bereits reichlich ungehalten über Mrs. Ferrars. Und ein derart unpassendes Lob einer anderen Frau auf Kosten Eleanors erzürnte sie, auch wenn sie nicht ahnte, was in Wirklichkeit dahinter steckte. Und so sagte sie erregt, »Das ist aber eine seltsame Art der Bewunderung. Was bedeutet uns denn Miss Morton? Wer kennt sie schon? Wen kümmert sie schon? Wir beschäftigen uns hier mit Eleanor und reden von ihr.« Und mit diesen Worten nahm sie ihrer Schwägerin die Fächer aus der Hand und lobte diese so, wie sie gelobt werden mussten.
Mrs. Ferrars wirkte äußerst verärgert, versteifte sich noch mehr als sonst und belehrte sie streng, Miss Morton ist die Tochter von Lord Morton.« Auch Fanny blickte sehr verärgert rein, und ihr Mann war völlig entsetzt über die Kühnheit seiner Schwester. Eleanor schmerzte Mariannes Eifer weit mehr als das, was ihn ausgelöst hatte. Einzig Colonel Brandons auf Marianne gerichteter Blick besagte, dass er wahrnahm, was daran liebenswert war. Das zärtliche Herz, das es nicht ertrug, wenn die Schwester auch nur im Mindesten gekränkt wurde. Doch Mariannes Gefühle kannten kein Halten. Mrs. Ferrers grundsätzlich kühles, überhebliches Benehmen gegenüber ihrer Schwester ließen sie Missliches und Leidvolles für Eleanor erahnen, woran ihr wundes Herz nur mit Entsetzen denken konnte. Und getrieben von heftig auffallenden zärtlichen Gefühlen ging sie zum Platz ihrer Schwester, legte ihr die Arme um den Hals, schmiegte ihre Wange an die ihre und sagte leise, aber eindringlich: »Liebe, liebe Eleanor, achte nicht auf sie. Lass nicht zu, dass sie auch noch dich unglücklich machen.« Übermannt von ihren Empfindungen, vermochte sie nicht weiterzusprechen, barg ihr Gesicht an Eleanors Schulter und brach in Tränen aus. Alle bemerkten es und fast alle waren betroffen. Colonel Brandon stand auf und ging zu ihnen, ohne sich bewusst zu sein, was er da tat. Mrs. Jennings reichte ihr mit einem wissenden »Ach, das arme Liebchen« sofort ihr Riechsalz. Und Sir John war so schrecklich wütend auf den Urheber dieser Seelenqual, dass er sofort auf den Stuhl neben Lucy Steele wechselte, um ihr flüsternd einen kurzen Bericht der ganzen empörenden Geschichte zu geben. Nach ein paar Minuten hatte Marianne sich so weit erholt, dass sie der Aufregung ein Ende bereiten und sich wieder zu den anderen setzen konnte. Allerdings blieb ihre Gemütsverfassung den ganzen Abend von dem Geschehenen geprägt. »Arme Marianne«, sagte ihr Bruder leise zu Colonel Brandon, sobald er sich dessen Aufmerksamkeit gesichert hatte. »Sie ist nicht so gesund wie ihre Schwester. Sie ist sehr nervös. Sie hat nicht Eleanors robuste Natur. Und zugegebenermaßen ist es schon schwierig für eine junge Frau, die einmal eine Schönheit war, wenn sie ihre körperlichen Reize verliert. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber vor ein paar Monaten war Marianne bemerkenswert hübsch. Fast so hübsch wie Eleanor. Und schauen Sie nur, wie jetzt alles dahin ist.« Kapitel 35. Eleanors Neugier auf Mrs. Ferrers war gestillt. Sie hatte gemerkt, dass alles an ihr eine engere Verbindung zwischen den beiden Familien wenig wünschenswert erscheinen ließ. Sie hatte genug von ihrem Stolz gesehen, genug von ihrer Bosheit und unerschütterlichen Voreingenommenheit, um zu ahnen, welche Schwierigkeiten ihre Verlobung mit Edward verkompliziert und ihre Hochzeit hinausgezögert hätten, selbst wenn er ein grundsätzlich freier Mann gewesen wäre, und fast schon genug, um für die eine große Hürde dankbar zu sein, die sie davor bewahrte, an allen möglichen anderen von Mrs. Ferrers aufgestellten Hürden zu scheitern, von ihrer Laune abhängig zu sein oder um ihre gute Meinung buhlen zu müssen. Nun ja, wirklich freuen konnte sie sich nicht, dass Edward an Lucy gekettet war. Aber zumindest kam sie zu dem Schluss, dass sie sich hätte freuen müssen, wäre Lucy nur liebenswürdiger gewesen. Sie wunderte sich, wie sehr Lucy von Mrs. Ferrers Höflichkeit beflügelt wurde, wunderte sich, dass sie, blind vor Eigennutz und Eitelkeit, die Aufmerksamkeit, die ihr einzig gezollt wurde, weil sie eben nicht Eleanor war, als Kompliment für sich selbst wertete. Und wie sehr eine Bevorzugung sie ermutigte, die ihr lediglich zuteil wurde, weil Mrs. Ferrers von der wirklichen Lage keine Ahnung hatte. Dass es sich genau so verhielt, hatten nicht nur Lucys Blicke am Abend verraten, sondern zeigte sich noch deutlich am nächsten Morgen. Denn Lady Middleton setzte Lucy auf deren ausdrücklichen Wunsch hin in der Berkeley Street ab, wo sie hoffte, Eleanor allein anzutreffen, um ihr zu schildern, wie selig sie war. Sie hatte Glück, denn kaum war sie dort, trieb eine Nachricht von Mrs. Palmer Mrs. Jennings aus dem Haus.
»Meine liebe Freundin«, rief Lucy, sobald sie unter sich waren, »ich bin gekommen, um mit Ihnen über mein Glück zu reden.« »Lässt sich etwas Schmeichelhafteres denken als die Art, wie Mrs. Ferrers mich gestern behandelt hat? So ungemein leutselig. Sie wissen ja, wie sehr mich der Gedanke, sie zu treffen, geängstigt hat. aber schon als ich ihr vorgestellt wurde, benahm sie sich höchst liebenswürdig. Es sah ganz so aus, als wäre ich ihr sympathisch. War doch so, oder? Sie haben es doch miterlebt. Fanden Sie das nicht auch verblüffend?
Sie war wirklich sehr höflich zu Ihnen.
Höflich? Haben Sie weiter nichts bemerkt als nur Höflichkeit? Ich habe sehr viel mehr gesehen. Eine Freundlichkeit, wie sie sonst niemandem zuteil wurde. Kein Stolz, kein Hochmut und Ihre Schwägerin genauso. Die schiere Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit.
Eleanor wollte von etwas anderem reden, aber Lucy drängte sie zuzugeben, dass sie allen Grund zum Glücklichsein habe, und Eleanor musste darauf eingehen.
»Wenn sie von ihrer Verlobung gewusst hätte«, antwortete sie, »dann wäre ihr Verhalten zweifellos sehr schmeichelhaft gewesen. Aber da dies nicht der Fall war...«
»Ich habe mir schon gedacht, dass Sie das sagen«, erwiderte Lucy rasch. »Aber es gibt keinen Grund auf Erden, warum Mrs. Ferrars so tun sollte, als ob sie mich mag, wenn sie mich in Wirklichkeit nicht mag. Und dass sie mich mag, ist die Hauptsache. Sie werden mir meine Zufriedenheit nicht ausreden. Ich bin überzeugt, alles geht gut aus. Und es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten, wie ich immer geglaubt habe. Mrs. Ferrars ist eine reizende Frau und ihre Schwägerin auch. Beide sind wirklich entzückende Frauen. Ich frage mich, warum sie mir nie erzählt haben, wie liebenswürdig Mrs. Dashwood ist.«
Darauf wusste Eleanor nichts zu antworten, und sie versuchte es auch gar nicht.
»Sind Sie krank, Miss Dashwood? Sie wirken bedrückt. Sie sagen nichts. Bestimmt geht es Ihnen nicht gut.«
»Ich war noch nie gesünder.«
»Das freut mich von ganzem Herzen, aber Sie sehen nicht danach aus. Es täte mir leid, wenn ausgerechnet Sie krank würden. Sie, die mein größter Trost auf Erden gewesen sind. Der Himmel weiß, was ich ohne Ihre Freundschaft angefangen hätte.«
Eleanor bemühte sich um eine höfliche Antwort, bezweifelte aber, dass ihr das gelungen war. Lucy schien jedoch zufrieden, denn sie antwortete sofort:
»Ja, ich bin fest überzeugt, dass Sie mich gern haben. Und nach Edwards Liebe ist dies mein größter Trost. Der arme Edward. Aber ein Gutes hat die Sache jetzt. Wir können uns treffen, und zwar ziemlich oft, denn Lady Middleton ist entzückt von Mrs. Dashwood. Deshalb werden wir vermutlich häufig in der Harley Street sein. Und Edward verbringt ja die Hälfte der Zeit bei seiner Schwester. Außerdem werden Lady Middleton und Mrs. Ferrars sich gegenseitig besuchen. Und Mrs. Ferrars und ihre Schwägerin waren beide so freundlich, mir wiederholt zu versichern, sie würden sich immer freuen, mich zu sehen. So reizende Frauen. Also wenn Sie Ihrer Schwägerin jemals sagen, was ich von ihr denke, können Sie sie gar nicht genug loben.«
Eleanor machte ihr jedoch keinerlei Hoffnung auf eine solche Mitteilung.
Lucy fuhr fort: »Ich hätte es bestimmt sofort gemerkt, wenn ich Mrs. Ferrars unsympathisch gewesen wäre. Wenn sie mich nur förmlich verbindlich begrüßt hätte, kein Wort gesagt, mich danach nicht mehr beachtet und mich nicht wohlwollend angesehen hätte. Sie wissen schon, was ich meine. Wenn ich also so abschreckend behandelt worden wäre, dann hätte ich alle Hoffnung aufgegeben. Das hätte ich nicht ausgehalten. Ich weiß ja, wenn sie einmal eine Abneigung fasst, dann gründlich.«
Eleanor konnte auf diesen höflichen Triumph nicht mehr reagieren, denn nun wurde die Tür aufgestoßen, der Diener meldete Mr. Ferrars, und gleich darauf trat Edward ins Zimmer. Es war ein für alle sehr peinlicher Augenblick, das verrieten ihre Mienen. Alle drei machten ein höchst dümmliches Gesicht, und Edward schien gute Lust zu haben, umzukehren und wieder hinauszumarschieren. Sie waren in genau die Situation geraten, die sie um jeden Preis hatten vermeiden wollen, und dies auf die schlimmste Weise. Sie waren nicht nur alle drei zusammen, sondern wurden nicht einmal durch eine vierte Person entlastet. Die Damen erholten sich als Erste. Es stand Lucy nicht zu, sich in den Vordergrund zu drängen. Außerdem musste es ja auch so aussehen, als wäre nach wie vor alles geheim. Deshalb konnte sie ihre Zärtlichkeit nur durch Blicke ausdrücken und sagte nach den ersten wenigen Worten nichts mehr. Für Eleanor blieb mehr zu tun, und um seinet und ihrer selbst willen wollte sie alles richtig machen. Sie sammelte sich kurz und zwang sich, ihn mit nahezu unbefangenem, offenem Blick und Gebaren zu begrüßen, und da sie sich anstrengte und ordentlich Mühe gab, wurde sie immer glaubwürdiger. Sie wollte sich von Lucys Anwesenheit oder ihrem persönlichen Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, nicht von der Beteuerung abhalten lassen, dass sie sich freue, ihn zu sehen. Und das bedauere, nicht zu Hause gewesen zu sein, als er in der Berkeley Street vorgesprochen habe. Sie wollte sich von den neugierigen Blicken Lucys nicht einschüchtern lassen und ihm jene Beachtung schenken, die ihm als Freund, ja eigentlich fast Verwandtem, zustand. Obwohl sie bald merkte, dass sie sehr genau beobachtet wurde. Ihr Verhalten beruhigte Edward etwas und er fand den Mut, Platz zu nehmen. Aber immer noch überstieg seine Verlegenheit die der Damen in einem Ausmaß, das durch die Situation begründet sein mochte, bei seinem Geschlecht jedoch selten war. Sein Herz war nicht gleichgültig wie das von Lucy und sein Gewissen nicht ganz so rein wie das von Eleanor. Lucy gab sich sittsam und gesetzt und schien entschlossen, den anderen nicht zu Hilfe zu kommen. Sie sagte kein Wort. Fast alles, was gesagt wurde, kam von Eleanor, die gezwungen war, die Auskünfte über das Befinden ihrer Mutter, über ihre eigene Reise nach London und alles, wonach Edward eigentlich hätte fragen sollen, aber nicht zu fragen wagte, von sich aus zu erteilen. Damit nicht genug der Bemühungen. Schon bald beschloss sie heldenmütig, unter dem Vorwand, Marianne zu holen, die beiden anderen allein zu lassen. Und sie verfuhr bei diesem Vorhaben sogar ausgesprochen großzügig, denn sie vertrödelte hochgesinnt und tapfer mehrere Minuten auf dem Treppenabsatz, bevor sie zu ihrer Schwester ging. Doch dann wurde es höchste Zeit für Edward, seinen Begeisterungstaumel zu zügeln, denn Marianne lief in ihrem Entzücken sofort in den Salon. Ihre Freude, ihn zu sehen, war wie all ihre Gefühle überschwänglich und äußerte sich auch überschwänglich. Sie ging ihm mit ausgestreckter Hand entgegen und ihre Stimme verriet die Zuneigung einer Schwester.
»Lieber Edward«, rief sie, »welch ein glücklicher Augenblick! Das entschädigt mich für manches!«
Edward versuchte, ihre Freundlichkeit so zu erwidern, wie sie es verdiente. Aber vor diesen Zeuginnen wagte er nicht die Hälfte von dem auszusprechen, was er wirklich empfand. Wieder setzten sich alle, und für ein paar Sekunden blieben sie stumm. Dabei blickte Marianne mit vielsagender Zärtlichkeit mal zu Edward, mal zu Eleanor und bedauerte nur, dass ihrer Freude aneinander durch Lucys unwillkommene Gegenwart solche Fesseln angelegt waren. Edward sprach als erster und äußerte seine Befürchtung, dass London ihr nicht zusage.
»Ach, machen Sie sich um mich keine Gedanken«, erwiderte sie ernst und beherzt, obwohl sich ihre Augen mit Tränen füllten. »Auch nicht um mein Wohlergehen. Eleanor geht es gut, das sehen Sie ja. Das muss für uns beide reichen.«
Diese Bemerkung war weder geeignet, die Befangenheit Edwards oder Eleanors zu dämpfen, noch Lucys Wohlwollen zu gewinnen, die Marianne einen wenig freundlichen Blick zuwarf.
»Gefällt Ihnen London?«, fragte Edward, um das Thema zu wechseln.
»Überhaupt nicht. Ich habe gehofft, mich hier zu vergnügen, aber dieser Wunsch erfüllte sich nicht. Ihr Anblick, Edward, ist der einzige Trost, den London zu bieten hat. Und dem Himmel sei Dank, Sie sind, was Sie immer gewesen sind.«
Sie schwieg. Niemand sagte etwas.
»Ich finde, Eleanor«, setzte sie gleich darauf hinzu, »wir sollten Edward beauftragen, sich auf der Rückreise nach Barton um uns zu kümmern. Ich schätze, dass wir in 1-2 Wochen fahren, und ich glaube, dass Edward diese Aufgabe gar nicht so ungern übernehmen würde.«
Der arme Edward murmelte irgendetwas, aber was, das wusste niemand, nicht einmal er selbst. Marianne jedoch, die seine Aufregung sah und sie mühelos auf den für sie erfreulichsten Grund zurückführte, gab sich damit zufrieden und sprach rasch von etwas anderem.
»Wir waren gestern in der Harley Street eingeladen, Edward, und es war so langweilig, so entsetzlich langweilig. Es gäbe dazu viel zu sagen, aber jetzt kann ich nicht darüber sprechen.«
Und mit dieser bewundernswert taktvollen Bemerkung verschob sie die Feststellung, dass sie ihrer beider Verwandten abscheulicher denn je gefunden habe und insbesondere über seine Mutter empört gewesen sei, auf einen Zeitpunkt, wo sie unter 4 Augen reden konnten.
»Aber warum waren Sie nicht da, Edward? Warum sind Sie nicht gekommen?«
»Ich war anderweitig verpflichtet.«
»Verpflichtet? Was hat das schon zu sagen, wenn sich so gute Freunde treffen?« »Sie meinen vielleicht, Marianne,
rief Lucy, die sich unbedingt auf irgendeine Weise rächen wollte,
dass sich junge Männer, wenn sie keine Lust haben, nie an Verpflichtungen halten. An unbedeutende genauso wenig wie an schwerwiegende.
Das ärgerte Eleanor. Doch Marianne schien den Seitenhieb gar nicht wahrgenommen zu haben, denn sie erwiderte ruhig,
»Aber nein, im Ernst, ich bin fest überzeugt, dass nur Edwards Gewissenhaftigkeit ihn von der Harley Street ferngehalten hat. Ich glaube, er hat das empfindsamste Gewissen der Welt. Äußerst verlässlich, wenn es darum geht, einer Verpflichtung nachzukommen. Mag sie noch so unbedeutend sein und seinem Interesse oder Vergnügen noch so sehr zuwiderlaufen. Ich kenne niemanden, der ähnliche Skrupel hat, einem anderen Menschen weh zu tun oder seine Erwartung zu enttäuschen. Und niemanden, der so unfähig zur Selbstsucht ist wie er. Doch, doch, Edward, so ist es und das muss auch gesagt werden.
Was? Sie wollen Ihr Lob nicht hören?
Dann können Sie nicht mit mir befreundet sein. Denn wer meine Zuneigung und Wertschätzung annimmt, muss auch mein freimütiges Lob erdulden.
Die Art ihres Lobes passte allerdings im vorliegenden Fall besonders schlecht zu den Gefühlen von zwei Dritteln der Zuhörerschaft. Und Edward fand es so wenig aufmunternd, dass er sich kurze Zeit darauf unversehens erhob, um sich zu verabschieden.
»So bald schon«, sagte Marianne. »Lieber Edward, Sie dürfen noch nicht gehen.«
Sie zog ihn ein wenig beiseite und suchte ihn flüsternd zu überzeugen, dass Lucy wohl nicht mehr lange bleiben werde. Aber auch diese Ermutigung hatte keinen Erfolg. Er wollte durchaus fort, und Lucy, die in jedem Fall länger geblieben wäre als er, selbst wenn sein Besuch 2 Stunden gedauert hätte, verabschiedete sich ebenfalls kurz darauf.
»Was führt sie nur so oft hierher?« fragte Marianne, nachdem sie gegangen war. »Hat sie nicht gemerkt, dass wir uns wünschten, sie wäre verschwunden? Wie ärgerlich für Edward!«
»Warum? Wir sind alle mit ihm befreundet, und Lucy kennt er am längsten. Es ist nur natürlich, dass er sie genauso gern trifft wie uns.«
Marianne blickte sie unverwandt an und sagte, »Du weißt, Eleanor, dass ich solches Gerede nicht ertrage. Wenn du nur auf Widerspruch hoffst, was vermutlich der Fall ist, solltest du dir vor Augen halten, dass ich die Letzte bin, von der du ihn hören wirst. Ich gebe mich nicht dazu her, mir Beteuerungen entlocken zu lassen, die gar nicht erwünscht sind.«
Damit verließ sie das Zimmer, und Eleanor wagte nicht, ihr zu folgen und auch nur ein Wort zu verraten, denn da sie Lucy Geheimhaltung versprochen hatte, konnte sie Marianne mit keinerlei Erklärung überzeugen. So schmerzlich die Konsequenzen aus diesem anhaltenden Irrtum auch sein mochten, sie war gezwungen, sich darein zu fügen. Sie konnte nur hoffen, dass Edward sie beide nicht allzu oft der Qual aussetzen würde, Mariannes unangebrachte Herzlichkeit und andere Unannehmlichkeiten zu erleben, wie ihre jüngste Begegnung sie mit sich gebracht hatte. Und das durfte sie mit gutem Grund erwarten.